Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. In den nächsten 2 Stunden soll es hier um Paare und um Partnerschaft gehen. Es soll um ganz besondere Paare gehen, nämlich um die, die aus 2 verschiedenen Kulturen kommen. Verliebte sind ja eigentlich erstmal, würde ich sagen, allein auf der Welt, sehen nur sich, blenden den Rest der Welt aus. Wenn diese Verliebten aber aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Nationen oder verschiedene Glaubensrichtungen oder Hautfarben mitbringen, dann fallen Unterschiede eher auf, machen die Beziehung spannend, aber durchaus auch anstrengend. Und das Ausblenden der Umgebung wird ja schwierig bis manchmal auch unmöglich. Erzählen Sie uns von Freude und von Frust binationaler Liebe und Partnerschaft. Unsere Telefonnummer, hier kennen Sie, das ist die 0800 2254 2254. Oder Sie schreiben eine Mail an die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Liebe kennt keine Grenzen. In Deutschland leben tatsächlich auch mittlerweile etwa 1,5 Millionen binationale Paare. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor 20 Jahren. Und meine Gäste, die ich eingeladen habe, die kennen sich sowohl privat als auch beruflich mit intercultureller Partnerschaft aus. Ich begrüße hier im Studio Frau Satu Mayata Masali.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Und Michael Jaismann, hallo nach Leipzig.
Ja, guten Morgen, Frau Heise.
Hallo, Frau Masali. Ich fange mal mit Ihnen an. Sie sind Psychotherapeutin und beraten als solche in auch interkulturelle Paare. Beginnen wir jetzt aber mal mit Ihnen selbst, weil ich ja gesagt habe, Sie haben auch privat da Erfahrungen. Ihr Vorname, vielleicht fangen wir so schon mal an, Satu Mayata, das sind finnische Vornamen.
Ja, das ist richtig.
Sie tragen die Interkulturalität also quasi von Ihrem Start in Deutschland aus sowieso schon in sich.
Ja, ich bin in Finnland geboren, aber schon mit einem Jahr 1960 mit meinen Eltern nach Deutschland, nach Köln gekommen.
Spielte da eine Rolle die Herkunft für Ihre Umgebung oder war das eigentlich nicht so wichtig?
Da war ich ja sowieso noch so klein, also da hat das, glaube ich, keine große Rolle gespielt. Finnland ist ja sowieso eher positiv belegt in Deutschland, auch damals schon. Mein Vater brachte in das Wirtschaftswunder Deutschland Möbel, Qualitätsmöbel aus Finnland.
Also war da ein positives Feedback von der ganzen
Fall.
Umgebung.
Ja.
Später waren Sie 24 Jahre lang mit einem Mann aus dem Senegal verheiratet, daher eben auch Ihr Nachname,
Masali.
Sie haben sich in Deutschland kennengelernt.
Ja, er ist Anfang der 90er Jahre als Wirtschaftsflüchtling nach Deutschland gekommen.
Das ist ja eine Beziehung, wo es, ich habe gesagt, erstmal geht eine Beziehung nur die zwei etwas an. Wie ist das bei Ihrer Beziehung gewesen? Hat die Umgebung reagiert?
Ganz sicherlich war das erstmal was zwischen uns. Wir haben uns im Rahmen eines Tanzkurses kennengelernt. Ich habe afrikanischen Tanz gemacht und er hat getrommelt. Und dann ergab es sich, dass wir auch in einem Musik-Tanz-Club gegangen sind, wo tropische Musik gespielt wurde und da uns dann näher kennengelernt haben. Das war wirklich nur so unter uns, dass wir uns fasziniert voneinander waren und uns hingezogen gefühlt haben zueinander, durch den Tanz vor allen Dingen.
Na gut, also dann haben Sie diese Zweisamkeit auf jeden Fall genauso genießen können, wie das andere können, aber standen natürlich und waren auffällig als Paar.
Ganz sicher, aber das ist selbst in den ersten Monaten mir gar nicht so aufgefallen. Also wie Sie schon zu Anfang sagten, das habe ich völlig ausgeblendet und eher, glaube ich, auch. Dieses Anderssein, das spielte dann erst später eine Rolle, als wir uns entschieden haben, ein Paar zu bleiben. Und das musste auch sehr schnell geschehen. Also wir mussten nach 3 Monaten Bekanntschaft oder dass wir uns kennengelernt hatten, entscheiden, ob wir uns trennen oder ob wir heiraten.
Warum?
Weil er Asylantragsteller war und die Wahrscheinlichkeit sehr gering war, dass sein Asyl angenommen wird.
Das heißt, es ging da um Aufenthaltsgenehmigung?
Es ging um Aufenthaltsgenehmigung.
Und Sie haben dann geheiratet und damit eine Aufenthaltsgenehmigung?
Ja.
Und da fingen Probleme an?
Da also, fing sowieso, das ist ja auch eine damals schon eine große bürokratische Herausforderung, die ganzen Dokumente dazu bringen. Und dann kamen auch die ersten Berührungen mit Behörden, wo ich dann mit meinem Mann zusammen, zukünftigen Mann, damals ja noch nicht Mann, zu Behörden gehen musste und plötzlich bemerkte, dass ich anders behandelt werde als bislang und ganz zu schweigen von meiner Familie.
Das heißt, Sie haben plötzlich andere Erfahrungen gemacht, weil Sie mit einem Partner aus einem anderen Land zusammen waren?
Ja, Ja, also meine Eltern haben sehr stark ablehnend reagiert. Also die konnten meinen Mann bis zuletzt nie wirklich akzeptieren.
Das hatte mit der Hautfarbe zu tun?
Das hat mit der Hautfarbe zu tun. Und natürlich auch mit seinem kulturellen Hintergrund. Er ist in einer sehr tiefgläubigen muslimischen Familie groß geworden und ist selber auch gläubig.
Das ist interessant, wenn Sie das so erzählen, dann sind das so richtig zwei Sichtweisen. Also wie sind denn Sie in Ihrer Beziehung, in Ihrer Partnerschaft mit dem anderen Hintergrund und mit dem anderen Glauben umgegangen? Und dann von außen eine ganz andere Sicht drauf.
Ja, also zu Anfang war das auch noch nicht so vordergründig, seine Religiosität. Und ich habe das auch zu Anfang schon klargestellt, dass ich sozusagen nicht, ich respektiere den Islam, seinen Glauben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals konvertiere. Und das hat er so auch angenommen. Und das war sozusagen schon ganz am Anfang eine Klarstellung.
Aber die Umgebung hat da irgendwie andere Bedenken gehabt.
Auf jeden Fall. Und auch so Bedenken, der will ja nur dein Geld zum Beispiel.
Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Ihre Partnerschaft so von außen so angegangen wurde?
Ich war sehr verunsichert, muss ich sagen. Und auch ziemlich überfordert. Weil ich sozusagen nicht mehr wusste, wem gegenüber, also wer ist mir gegenüber loyal? Und wem gegenüber muss ich jetzt meine Loyalität zeigen, zum Beispiel meiner Familie gegenüber oder der Gesellschaft, in der ich mich bislang zu Hause gefühlt hatte, oder meiner neuen Wahlfamilie, also meinem neuen Mann gegenüber und seiner Familie.
Wie hat Ihr Mann diese Spannungen erlebt?
Auch ähnlich verunsichert wie ich. Also wir waren beide sehr instabil letztendlich durch diese Erfahrung, dass beide sozusagen keinen Boden mehr unter den Füßen gespürt haben.
Ja. Aus Ihrer Praxis jetzt, denn Sie sind ja Psychotherapeutin, ich habe es erwähnt.
Ich muss es korrigieren, ja. Ich bin Heilpraktikerin Psychotherapie, das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
Ja, das wollen wir klarstellen, genau. Und Sie beraten in Ihrer Praxis durchaus interkulturelle Paare.
Ja.
Wahrscheinlich auch aus eigenem Antrieb.
Mir ist es wirklich eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich vermute, wenn ich damals Anfang der 90er Jahre oder wir vielmehr eine professionelle Unterstützung bekommen hätten, mit welchen Themen wir konfrontiert werden durch diese starke unterschiedliche Kultur, die wir zusammengebracht haben, glaube ich, hätten wir einige Verletzungen uns ersparen können. Also gegenseitige Verletzungen, die eben durch die Unsicherheit und Überforderung entstanden sind.
Haben denn interkulturelle Paare grundsätzlich andere Probleme als, ich nenne es jetzt mal, monokulturelle Paare?
Grundsätzlich sind wir ja alle Menschen und haben so die gleichen Bedürfnisse. Also da unterscheiden sich binationale Paare nicht von anderen Paaren, aber es fehlt ihnen oft das Fundament, das gemeinsame Fundament der Kultur, der Sozialisation, der Bildung, Rollenvorstellungen, also was sind die Aufgaben des Mannes oder der Frau aus der jeweiligen Kultursicht, ist sozusagen die Familie das Wichtigste, dem ich mich anpasse, oder ist sozusagen meine persönliche Freiheit das höchste Gut?
Herr Jaismann, Sie sind uns aus Leipzig zugeschaltet und betrachten das ganze Themenfeld binationale Partnerschaften auch als Historiker. Sie haben gerade ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist aktuell auf dem Markt, Paare aus zwei Kulturen. Sie beschäftigen sich damit. Die Freiheit der Liebe heißt es. Ist diese Freiheit heute eigentlich größer, als es mal war? Oder hat sich da eigentlich gar nicht so viel getan? Wenn wir das alles jetzt nochmal so Revue passieren lassen, was Frau Massali jetzt auch gerade erzählte.
Ja, erstmal schönen guten Tag, Frau Massali.
Guten Tag.
Was Sie erzählt haben, ist ja auch, so individuell es im Einzelnen ist, sehr typisch. Und ob die Frage, ob es heute freier ist als zu anderen Zeiten, hängt ja entscheidend davon ab, welche Verbotszonen eigentlich herrschen oder welche Misstrauenszonen, so kann man es etwas weicher sagen. Und das hat sich ja im Lauf der Geschichte sehr fundamental gewandelt jeweils, von religiösen Abstammungskriterien bis hin zu sozialen Kriterien und ethnischen und oder gar rassistischen. Und der Freiheitsgewinn ist immer dort da, wo diese bikulturellen Paare frei leben können.
Und wo können sie das? Ich meine, kann man das klar definieren? Weil in jeder Gesellschaft gibt es ja dann wiederum auch solche und solche, die misstrauisch sind, die nicht misstrauisch sind.
Ja, also da glaube ich, sollte man unterscheiden zwischen der Gesellschaft auf der einen Seite, ist ein weites Feld, und auf der anderen Seite dem Staat. Welche staatlichen Einschränkungen, Hindernisse, Regularien gibt es, die solchen Paaren das Leben erschwert? Da kann man sagen, dass es gar nicht mehr so viele Paare gibt, die unter offiziellen gesetzlichen Einschränkungen zu leiden haben. Also die arabische Welt mit der Mischung aus staatlichen und religiösen Eingriffen ist davon in hohem Maß betroffen. Ja, und hier in Europa oder auch in den USA ist man in anderer Weise natürlich immer auch noch betroffen. Insofern ist diese Einwanderungs- und Zuzugsregularien gibt.
Wenn man in Ihr Buch schaut, dann fällt auf, diese Paare, binationale Paare, stehen eben, was wir gesagt haben, gerade nicht für sich, sondern, also nicht nur, dass sie von außen vielleicht reglementiert oder beschaut werden, sie repräsentieren ja auch immer zwei Kulturen. Also da stehen nicht zwei Menschen gegenüber, sondern immer gleich zwei Kulturen, oder?
In hohen Graden. Und das macht ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, den Reiz aus. Es gibt also in den Märchen und Mythen findet man es eben sehr stark, dass natürlich das die Attraktion, das Neue durch das gemischte Paar überhaupt erst zum Ausdruck kommt. Gemischte Paare, wie die Franzosen oder Engländer sagen, Mixed Couples, begegnet man von den allerersten Erzählungen der Menschheit an. Und sie bedeuten immer die Integration von etwas Neuem in eine Gesellschaft oder aber den misslingenden Versuch dieser Integration.
Also eigentlich repräsentieren sie Fortschritt und Entwicklung. Sie persönlich haben ja, also ich sage jetzt mal auf den ersten Blick, eine unspektakuläre Erfahrung oder eine unspektakulärere Erfahrung. Ihre Frau ist Französin oder irre ich da? War das durchaus auch zwei Kulturen?
Nein, sie irren nicht. Und natürlich natürlich ist meine Frau spektakulär.
Ja, dem will ich überhaupt nicht widersprechen.
Nein, also im Ernst, da habe ich festgestellt, dass sich das, was wir als interkulturell betrachten, sich doch schon im Laufe einer Lebenszeit sehr verändern kann. Mhm. Ob man jetzt eine Französin oder einen Franzosen und einen Deutschen oder einen deutschen Staatsbürger, ob man die beiden heute ernsthaft noch als interkulturell bezeichnen würde, da kann man Fragen aufwerfen.
Also Sie würden sagen europäisch, einfach europäisches Paar.
Ja, ganz so weit sind wir auch noch nicht. Und Frau Massali wird das auch wissen. Es gibt ja immer noch kein europäisches Eherecht zum Beispiel. Aber in den 70er Jahren, da war ja auch der Deutsche als Schreckbild des nationalsozialistischen Wehrmachtsangehörigen durchaus präsent.
Haben Sie das in Ihrer Familie so als Ablehnung erlebt?
Ja, aber eher in einer komischen Variante sozusagen. Soll ich das erzählen, ja?
Ja. Wenn Sie mögen?
Ja, ich mag wohl. Nein, der Vater meiner Frau mochte mich an für sich am Anfang. Aber als es ernster und ernster wurde, wurde er auch ernster und ernster. Und kamen so Bemerkungen gegenüber seiner Familie, dass ja doch die Deutschen ein viel Unglück über das Land gebracht hätten und so weiter und so fort. Es war aber eigentlich nur der Ausdruck dafür, dass er nicht gern hatte, dass seine Tochter voraussichtlich, eventuell, wahrscheinlich wegziehen würde. Hm. Und das missfiel ihm. Und hinterher waren wir die besten Freunde. Also wir haben uns dann sehr gut vertragen, ja.
Das steht wahrscheinlich auch dafür, dass genau in solchen Gemeinschaften und Partnerschaften vieles auf Dinge geschoben wird, die vielleicht zwischenmenschlich einfach zu regeln wären oder in dem zwischenmenschlichen Bereich liegen und dann aber auf andere Ebenen geschoben werden. All diese Erfahrungen, all diese Erlebnisse werden wir in diesen 2 Stunden noch ausführlich besprechen. Erfahrungen mit binationalen Partnerschaften, privat oder beruflich. Hier im Studio Sato Mayata Masali und Michael Jaismann. Welche Erfahrungen Sie, unsere Hörer, haben, da bin ich gespannt, unter der 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Liebe zwischen 2 Kulturen, Freude und Frust binationaler Paare. Unsere Themen heute sicherlich sehr vielfältig. Und wir haben schon den ersten Anrufer. Ali Belkacem ruft an. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Belkacem, Ihrem Namen nach haben Sie einen arabischen Hintergrund?
Nein.
Okay, dann klären Sie uns auf. Auf jeden Fall haben Sie mit diesem Thema zu tun, was wir heute...
Genau. Ja, das ist diese Vorurteile tatsächlich, wenn man aus einem bestimmten quasi Gebiet kommt, dann ist man direkt mit dieser arabisch-islamischen Kultur quasi...
Sehen Sie? Habe ich gleich beispielhaft habe ich das gleich hier vorgeführt.
Ich komme aus dem Mittelmeer, Algerien. Ich bin Kabyle. Ein Kabyle, das ist eine Stammgruppe von Berber, von die Berber. Und mein Name ist Ali. Da transportiert natürlich durch meinen Vorname wird viele natürlich im Hintergrund transportiert. Aber es hat wirklich, ich bin religiös frei und liberal aufgewachsen. Meine Eltern sind tatsächlich auch Muslim, aber keiner hat mich gezwungen, irgendwie Muslim zu werden oder genau. Ja, und ich bin seit 20 Jahren ungefähr in Deutschland mit einer deutschen Frau verheiratet und 2 Kinder.
Mhm.
Genau.
Sie haben, also wir haben ja, also die Überschrift heute heißt ja Freude und Frust binationaler Paare. Und wir haben ja jetzt hier auch schon so ein bisschen von meinen Gästen hier erfahren, dass es sehr darauf ankommt, wie die umgebende Gesellschaft auf die Beziehung blickt. Ist das bei Ihnen auch?
Das ist richtig, genau das habe ich auch erwähnt. Und zwar genau das, die Ängste. Ich hatte tatsächlich auch diese Frust, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und am Anfang, die ersten drei Jahre, waren wir befreundet. Das war kein Problem für meine Schwiegereltern. Damals waren die Eltern von meiner Frau. Und als wir heiraten wollten, und dann gab es natürlich Ängste. Und ja, ein bisschen skeptisch. Was ist jetzt? Was will dieser Ali bei uns in der Familie? Mhm. Und als ich das erste Kind bekommen habe, da waren noch die Ängste höher. Es ist tatsächlich, sind Vorurteile, die Menschen in Deutschland, gerade die alte Generation, die weniger Erfahrung mit anderen Kulturen haben, die haben natürlich Ängste und Vorurteile. Mhm. Aber mittlerweile haben wir einfach einen Weg gefunden. Sie haben gesehen, die Kinder werden groß in eine liberale Familie aufwachsen und es gibt überhaupt kein Problem. Aber die Probleme hatte ich auch.
Darf ich Sie mal fragen, weil Sie sagen immer das Wort natürlich. Sie waren gut in der Familie angesehen, solange Sie befreundet waren. Dann haben Sie gesagt, als wir heiraten wollten, kamen natürlich die Vorurteile. Wie haben Sie denn reagiert? Waren Sie da nicht sehr enttäuscht von Ihren Schwiegereltern?
Hat immer quasi, also mit Freundschaft, ja, wie lange noch? Vielleicht funktioniert das nicht. So ungefähr, diese skeptisch, diese, ja, wer weiß, und durch Freundschaft natürlich kann man sich auch schnell trennen. Ich hatte auch keine Schwierigkeiten hier mit Behörde und so, weil ich bin Informatiker und ich hatte ein Green Card hier, das heißt, ich habe schon quasi Bleiberecht gehabt. Also ich muss nicht heiraten, um hier zu bleiben. Das ist ein bisschen eine Bequemlichkeit gegenüber anderen, vielleicht Leute, die gezwungen zu heiraten, um hier zu bleiben.
Haben Sie denn erfahren, dass Sie wissen, wie Ihre Situation ist, aber dass man von außen immer Ihnen unterstellt hat, Sie würden aus anderen Gründen heiraten? Sind Sie mit solchen Vorurteilen konfrontiert worden?
Ja, genau, das war meine Frau schon zum Beispiel, wo sie gesagt hat, ja, irgendwie hat sie das Gefühl, dass ihre Eltern, dass sie das nicht gern wollen. Und wir hatten zum Beispiel einen Ehevertrag. Es geht quasi um finanzielle Gründe. Damals habe ich noch nicht gestartet hier in Deutschland. Das heißt, mir ging es auch wirtschaftlich nicht so gut. Und man hat gedacht, was will er eigentlich bei uns? Klar, diese skeptische, negative Gedanken. Man kommt aus anderer Kultur. Erstmal, man hat weniger Geld. Und im Hintergrund stecken natürlich viele negative Gedanken, ja.
Ja, wie
aber
sind
wenn,
Sie
wenn
denn?
Ich mal sagen darf, ja, weil da fällt mir spontan etwas ein. Was Sie erzählen, ist natürlich so, dass doch entscheidend, denke ich mir so, für die Beziehung auch mit der Familie ist nicht nur ihr Wesen und wie sie sind, ihr Charakter, sondern natürlich auch ihr Bildungshintergrund, ihre Qualifikation, ihre berufliche und ihr sozialer Status letztlich. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der das Gelingen solcher Partnerschaften, also ich sag mal, erleichtert.
Richtig, richtig.
Nicht wahr?
Ich kann nur zustimmen, dass meine durch meine Qualifikation und dass ich quasi hier geschafft habe, quasi mich durchzusetzen wirtschaftlich und irgendwann mal, weil ich erfolgreich habe ich Geld verdient und etc.
Genau.
Es hat natürlich die Wege frei gemacht für mich, klar. Mhm. Und die Sprache auch dazu.
Bitte. Ganz wichtig. Wobei das Schöne ist, entschuldigen Sie, Frau Heise, nur noch ganz kurz, das Schöne ist, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die Liebenden sich einfach unter sich und für sich sind, ohne weitere Probleme. In allen Märchen findet man zum Beispiel, dass die Liebenden aus zwei Welten, welche Welten das auch immer sein mögen, niemals Sprachschwierigkeiten haben. Die verstehen sich immer.
Stimmt, das ist das Märchen.
Und das macht die Liebe.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist ein sehr schönes Bild. Das hatte ich nämlich auch mit einem Paar in der Beratung aus Guinea und Deutschland. Und die haben sich fürchterlich gestritten. Also auch die übelsten Auseinandersetzungen miteinander gehabt. Bis sie dann irgendwann erwähnte, ja, also wenn wir uns berühren, dann auch so, wenn wir uns nahe kommen. Und dann meinte ich, ja, wie machen Sie das denn, dass Sie sich nahe kommen? Ja, wenn wir über unsere Gefühle sprechen. Mhm. Dann meinte ich, ja, das ist offenbar Ihre Sprache, dass Sie sich sozusagen über die Gefühle annähern können. Und das können ja Berührungen sein, Blicke, was auch immer. Und das war der Schlüssel, dass die beiden aufhören konnten zu streiten.
Herr Belkacem, weil wir jetzt überhaupt Sprache erwähnt haben, Sie haben gesagt, Sie hatten von Anfang an eine gemeinsame Sprache. Das heißt, das war das Deutsche oder Sie haben Deutsch gelernt, Sie haben Ihre Frau auf Deutsch sozusagen kennengelernt?
Nein, ich habe meine Frau quasi, bevor ich wirklich Deutsch sprechen könnte, ich habe mit meiner Frau auf Französisch mit meiner Frau immer auf Französisch gesprochen. Sie hat natürlich Schulaustausch, als sie Kind war, in Frankreich gemacht. Sie hat sehr gut Französisch gehabt. Einmal hat mein Schwiegervater sogar einen Spruch gemacht, als meine Tochter geboren ist. Das hat mich wirklich verletzt. Wo er gesagt hat, wenn unsere Tochter keine Französisch gelernt hat, dann hat sie Ali nicht quasi kennengelernt. Das hat mich wirklich verletzt. Ich habe das im Hintergrund gehört, belauscht quasi. Also durch die Sprache öffnen sich auch Menschen zu anderen Kulturen, können andere Menschen kennenlernen. Und das ist auch geschehen zwischen meiner Frau und mir. Und wir leben auch seit 20 Jahren. Meine Tochter ist 12, mein Sohn ist 8. Alles läuft reibungslos. Es ist traurig, wenn aus irgendwelchen Grund einfach unsere Beziehung gescheitert ist.
Der vielleicht von außen auf gar nicht von innen kommt, sondern tatsächlich durch Gesellschaft oder so reininterpretiert wird. Herr Belkacem, danke, dass Sie angerufen haben.
Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes, Ihnen und Ihrer Familie noch ein schönes Wochenende.
Ja.
Tschüss, gleichfalls.
Ich würde gerne hier nochmal das Themenfeld Sprache. Herr Belkacem hat eben erzählt, dass er und seine Frau eine gemeinsame Sprache, die beide quasi erlernt haben, nämlich Französisch. Wie wichtig ist es mit der Sprache in so einer binationalen Beziehung, Frau Massali?
Es ist ja extrem wichtig, generell, dass wir uns miteinander austauschen können über unsere Werte und was uns wichtig ist in unserem Leben, unsere Bedürfnisse. Aber Sprache ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern ganz stark auch die Körpersprache oder auch so eine Art Bauchgefühl, würde ich es jetzt mal nennen, oder Intuition, über die wir miteinander kommunizieren. Das merken wir ja, wenn wir im Ausland sind und die Sprache nicht beherrschen, dann reden wir eben mit Händen und Füßen. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut. Wir merken, ob wir mit jemandem auf der Wellenlinie sind oder nicht. Und bei meinem Mann und mir, Senegal ist ja eine ehemalige französische Kolonie, und ich hatte Französisch-Leistungskurs in der Schule, sodass wir auch die gemeinsame Sprache hatten, wobei das bei mir damals, als wir uns kennenlernten, sehr eingeschlafen war.
Mhm. Aber es ist ein Unterschied, ob man eine gemeinsame fremde Sprache, ob einer die Sprache des anderen lernen muss.
Ein sehr großer Unterschied, also entscheidend war bei uns, weil wir uns nicht wirklich gut miteinander über das Wort austauschen konnten, weil das bei mir das Französisch sehr passiv war, konnten wir nicht wirklich, mir war nicht klar, aus welchen sozialen Schichten er kommt. Also dass er wirklich eine sehr geringe Schulbildung hat. Das hat ja auch der Herr Jaismann eben erwähnt, wie wichtig Bildung ist. Und das war bei uns sehr schwierig.
Ne? Ein Thema Bildung, Sprache, alles, was damit zusammenhängt, Freude und Frust, binationaler Paare, unser Thema heute hier. Wir haben ja schon sehr unterschiedliche Erfahrungen, Geschichten gehört hier im Studio. Bei mir ist Satur Mayata Massali und Michael Jaismann, beide sowohl beruflich als auch privat mit dem Thema beschäftigt. Und ich begrüße jetzt am Telefon Sonja Higo. Schönen guten Morgen, Frau Higo.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und
ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte. Wie hängt die mit unserem Thema zusammen?
Die hängt damit zusammen, dass ich Freude und Frust tatsächlich viel erlebt habe. Mhm. Ich war 19, als ich ausgewandert war nach Südafrika, und Südafrika hatte damals weiße Menschen gerne empfangen und auch noch die Überfahrt bezahlt, hauptsächlich. Und ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung über dieses fremde Land. Und die Menschen, die jungen Menschen, die mit mir kamen, auch nicht. Wir kamen auf einem Schiff. Und ja, dann landete ich auf einer Missionsstation und war zwischen schwarzen Menschen. Also es schlug auf mich sehr schön ein. Mhm. Und da war eine große Freude. Es heilte mich sozusagen, in diesem Land zu sein, in dieser Weite und dieser Schönheit. Und dann bin ich nach Kapstadt gegangen und habe dort mich verliebt ziemlich bald. Ich fand eine Arbeit. Sprache war übrigens sehr, sehr schwierig. Ich hatte Englisch auf der Schule gelernt, aber ich konnte mich nicht so ausdrücken und habe gekämpft und zum Glück einen Job bekommen bei einer deutschen Firma, aber das mit der Sprache war sehr schwierig. Und dann lernte ich einen Mann kennen, in den ich mich sofort verliebte, und der kam, der war 15 Jahre älter als ich, und der kam aus einer Familie, die ursprünglich im 18. Jahrhundert aus England kam. Also wir waren ja beide in der Richtung Christentum, obwohl er Anglikaner war. Das war auch nochmal anders. Aber dieses ganze Binationale betraf mich hauptsächlich auch in meiner Außenwelt, mit der ich nicht so gut zurechtkam und mich nicht gut verständigen konnte und auch nicht irgendwie eingeladen mich fühlte. Dieses Englische war für mich ganz anders als das Deutsche. Und somit hatte ich Schwierigkeiten. Und als wir dann geheiratet hatten, da waren dann auch schon vorher von den Kollegen aus seiner Firma so Anmerkungen. Einer sagte mal, ja, Deutschchen wurde ich genannt. Das war natürlich sehr schlecht. Und nach vielen Jahren ließ ich mich scheiden und ging dann nach England und lebte dort. Das war dann fast wie Heimat und Europa. Da fühlte ich mich sehr wohl. Und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht und bin mit der zurück nach Deutschland gekommen.
Also Sie haben viele unterschiedlichste Situationen Ihrer eigenen Person auch erlebt. Also wieder nach Deutschland zu kommen, in fremden Ländern zu sein, in einer Partnerschaft in einem, ja, dann vielleicht auch nicht mehr so fremden Land zu sein. Wir sind ja jetzt gerade bei den binationalen Paaren. Sie sind da von der Umwelt in dem Moment, wo Sie den Mann geheiratet haben, angegangen worden. Habe ich das richtig verstanden? Das wurde Ihnen da wurde hinter Ihrem Rücken über Sie gelästert?
Ja, das war damals irgendwie Deutschland. Mhm. Das eigenartige Symbolische für mich auch war, dass ich bei meinem Kennenlernen fragte mich mein Mann, ob ich zum Dinner gehen möchte. Und ich sagte, nein, lieber ins Theater. Und da gab es nur ein Theater. Und zum Beispiel gab es dieses Stück Oh, What a Jolly War. Und es ist zwischen Deutschland und England der Krieg. Alle lachten und ich habe nichts verstanden.
Ja, wie haben Sie diese Verständigungsschwierigkeiten in der Ehe überwunden?
Ich hatte dann die Möglichkeit, auf der Universität Englisch zu studieren. Und durch mein Latein, was ich in der Schule gelernt hatte, ging es ganz gut. Aber dieser Kontakt mit den Menschen um mich herum und auch mit meinem Mann, dieses Gefühlte, das kam nie richtig zustande, erst viel später, wenn überhaupt. Also der Anfang ist ja so wichtig und der war dadurch irgendwie nicht so natürlich für mich. Ich würde mal sagen, ich habe mich nie so richtig natürlich ausdrücken können. Yeah. Wie ich es wohl gemacht hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre und einen deutschen Mann geheiratet hätte.
Ja. Frau Massalli hat jetzt gerade so genickt. Sie kennen das aus Ihrer Praxis?
Ja, einer der Partner ist in der Regel besonders herausgefordert, eine Sprache zu lernen. Also man einigt sich dann, wessen Sprache ist sozusagen das Naheliegendste. Wenn Sie jetzt nach England gezogen sind, ne, dann war natürlich das Natürlichste, dass Sie die Anstrengung übernehmen, aus der Liebe heraus seine Sprache zu erlernen. Und ja. So wie mein Mann hat die große Herausforderung gehabt, Deutsch zu lernen.
Ne. Aber ich war ja auch in dem Land, in dem ich in der Minorität war.
Ja.
Und somit war das auch, so sah ich es auch als meine natürliche Aufgabe, aber dadurch schlüpfte ich in eine ganz andere Rolle, Identität,
ja,
und machte die Erfahrung viel, viel später dann in Deutschland, als ich eine Partnerschaft hatte, dass ich eine ganz andere Person bin und viel schöner mich entdeckte. Also dieser Aspekt, der ist ein starker Aspekt.
Auf jeden Fall.
Ja, der ist sehr, sehr stark.
Also eine ganz neue Identifikation nenne ich
genau,
es mal.
Genau, ne? Die habe ich sehr stark erlebt und meine Kinder wohl auch. Mein Sohn lebt in Kapstadt, meine Tochter in England. Und die in England, die hat einen Engländer geheiratet. Also die hat sich dann damit identifiziert und mit dem Englischen überhaupt viel mehr. Also da war auch in der Ehe dann Problem, sodass meine junge Tochter dann sich entschied, im Alter von 3 schon nur noch Englisch zu sprechen, weil sie keiner verstand in der Umgebung.
Ja, also es ist sehr vielfältige Erfahrungen, die Sie gerade auch mit der Sprache meinen. Dankeschön, Frau Hugo, für diesen Aspekt. Frau Massalli, Sie wollten gerade noch...
Ja, das ist eigentlich auch ein Teil der Bereicherung von binationalen Partnerschaften, dass ich auch die Möglichkeit habe, mich neu kennenzulernen. Also es ist natürlich auch ein ganz anstrengender Vorgang, sich in eine neue Gesellschaft und Sprache einzufinden und sich selbst darüber auch neu kennenzulernen und neue
Aspekte. Sich selbst, also das... Auch,
ja, sich selbst, weil das, was ich bin, das bringe ich ja in die Beziehung ein. Ich gestalte ja damit die Beziehung zu 100% mit, so wie ich bin. Und das ist so eine Eigenart von binationalen Paaren, dass beide sich viel stärker positionieren lernen müssen, um eben die Sozialisation miteinander zu verbinden.
Liebe zwischen zwei Kulturen, unser Thema hier. Jetzt noch bis 11, Freude und Frust binationaler Paare. Unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de können Sie Ihre Erfahrung, Ihre Meinung beisteuern oder unter 0800 225 42254. Diese Nummer gewählt hat Anja Dagatz. Schönen guten Morgen, Frau Dagatz.
Ja, guten Morgen.
Was denken Sie zu dem Thema?
Genau, also zum einen möchte ich, glaube ich, erstmal betonen, der Titel ist ja Freude und Frust. Das
genau.
Freude darüber jetzt nicht vergessen. Na, natürlich, man redet man oft über die Schwierigkeiten und da sitzen ja auch die entsprechenden Experten. Aber ich würde wirklich sagen, man sollte dem Ganzen immer eine Chance geben, egal wie schwierig es ist. Weil definitiv zumindest meine Erfahrung ist, dass die Freude und die Bereicherung absolut überwiegt. Ne?
Sie leben und oder lebten in?
Genau, ich war 5 Jahre beruflich in Bolivien und war in der Zeit dann auch mit einem Bolivianer zusammen, genau. Und da gibt es, also gerade jetzt mit dem Abstand, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, ich bin wieder zurück in Deutschland und immer mit mehr Abstand wird mir eigentlich immer mehr klar, was ich da gewonnen habe in der Zeit. So an persönlicher, ne, wie man sich sieht, wie man die Welt sieht, was man da gelernt hat, was ich mit jemandem aus meinem Kulturkreis nie hätte lernen können. Ne?
Was wäre das zum Beispiel? Können Sie das ein bisschen präziser machen?
Zum Beispiel, na, dieser soziale Zusammenhalt, ne? wie man sich zurücknehmen kann, auch als Paar oder sozusagen oder als Teil eines Paares, wie man sich zurücknimmt, weil eben Freunde und Familie so wichtig sind, einfach auch überlebenswichtig sind, weil es schlicht auch eine Sozialversicherung ist, aber eben auch, weil es schön ist, weil es die Basis des gemeinsamen Lebens ist, dass dann dieses Zweier-Ding, ne, dieses Pärchen-Ding, was wir ja hier in Deutschland oft so pflegen, nicht so wichtig wird, ne, und dass es dann eher so die Gemeinschaft ist. Also das hat mir wirklich total die Augen geöffnet, ne, oder auch diese Verantwortung gegenüber dem Land. Man ist natürlich mit jemandem zusammen, der auch vielleicht so ähnlich ist und sagt sich auch um das, ich bin ja da wegen Bolivien und man will das Land kennenlernen, dann lernt man Leute, die sich auch verantwortlich fühlen für das Land. Wie ernst man das nehmen kann. Mhm. Ne, nicht für Sachen kämpft zum Beispiel. Das waren so Sachen, die er mir mitgegeben hat.
Darf ich ganz kurz bei dem ersten, das finde ich nämlich interessant, mit der Familie und den Stellenwert. Weil Sie auch gesagt haben, wir machen das ja hier in Deutschland oder vielleicht Europa ganz anders. Sie haben sich auf Deutschland bezogen. Da sind wir eher in diesem Zweierding. So, nun kamen Sie ja daher. Wie einfach ist es Ihnen gefallen, in dem Familienzusammenhang dann dort in Bolivien mit Ihrem Partner zu denken?
Erstmal, also die Familie hat es mir erstmal sehr leicht gemacht. Das war eine sehr offene Familie. Da war man auch geschieden und da hatte man auch, ne, weil man sozusagen, das war jetzt keine konservative Familie, insofern hat es mir leicht gemacht. Ich musste mich schon so ein bisschen anstrengen, weil ich das eben so nicht kenne, den ganzen Samstagnachmittag beim Grillen zu verbringen. Ne, das ist jetzt nicht so, dass so wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Aber das fand ich eigentlich an sich eine schöne Sache. Wie gesagt, ich habe mich dann dran gewöhnt und habe es dann irgendwann zu schätzen gewusst. Womit ich tatsächlich bis zum Ende Schwierigkeiten hatte, war, was ich eben auch noch sagen wollte, wo ich nicht weiß, ist das der kulturelle Unterschied oder ist es der Klassenunterschied. Man ist da natürlich, ich bin als Expat da natürlich auch Upper Class, ne? Aber als Deutsche bin ich eher Mittelklasse, ne? Und wir bringen ja dieses Verhalten durchaus auch dann mit in das Land, wo wir hingehen. Und die Leute, die man trifft, sind halt tatsächlich eher höherklassige Menschen. Also haben entsprechend Geld, haben entsprechend Häuser, die Kinder gehen auf Privatschulen, entsprechend werden sie erzogen. Also ich glaube, ich hatte eher Schwierigkeiten mit diesem höherklassigen, ne, mit dem Klassenunterschied, wo ich sagen muss, ich war die untere Klasse sozusagen und die, und die Familie meines Partners war die höherklassige, dass man in schicke Hotels geht, dass irgendwie so gar nicht so gerechnet wird, wie ich immer rechne, ne, Preis-Leistung, stimmt das so, egal wie viel Geld de facto vorhanden ist. Das war, glaube ich, tatsächlich, und das wäre für mich auch bei dieser ganzen Diskussion echt, es bleibt für mich eine offene Frage, wie viel ist Kultur und wie viel bleibt immer noch der Klassenunterschied?
Das
Weil wir auch gerade das Extrembeispiel haben, mit einem Geflüchteten zusammen zu sein.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, Frau Massali. Sie haben es aus Ihrer eigenen Warte erzählt, aber wie häufig ist das auch ein Problem, was Sie bei den Paaren, die in Ihre Praxis kommen, haben? Also gerade dieses, wie viel Problem Kultur, wie viel ist es aber auch tatsächlich vielleicht sozial, also Klasse?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also es kommen Paare, wo wirklich der Klassenunterschied sehr groß ist, das sozusagen, aber in der Regel so rum, dass in Deutschland, in der Regel sind es die Frauen, die die höhere Klasse und Bildung vertreten, so wie auch in meiner Beziehung. Aber es gibt die auch, die wie Herr Ali Ben Karim, der eben zu Wort kam, wo die Männer halt auch mit großer Unabhängigkeit beruflich und auch mit der gleichen Bildung sozusagen zuwandern. Dann sind es eben andere Themen. Das finde ich jetzt bei Ihnen, Frau Dagas, ganz interessant, dass Sie sozusagen als Eingewanderte nach Bolivien eher unterprivilegiert sich empfunden haben. Das ist eher die Ausnahme tatsächlich. Und ich finde es schön, dass Sie das gerade auch als Bereicherung empfinden. da in dieser Partnerschaft gelebt zu haben. Und ich verstehe das auch so ein bisschen so, dass Sie sich selbst auch neu kennengelernt haben, oder?
Absolut, es war sehr schön, wie Sie das beschrieben haben vorhin, sozusagen auch dieser Blick auf mich und was weiß ich, dann wurde ich mit Dingen assoziiert, die ich habe in der Tat, die ich aber nie nach vorne gestellt habe. Ja. Was weiß ich, dass man in Deutschland eben doch häufig als Kind auch noch eine klassische Musikausbildung bekommt und sei es über die Musikhochschulen, ne, dass man also so gewisse Dinge, die ich irgendwie nie, ja klar, ich spiele ein Instrument, aber das war jetzt nie so wichtig und das wurde auf einmal, ne, ein Wert, ne, solche Geschichten, ja. Und nee, das war wirklich toll. Und vielleicht das eine, was ich mit der Sprache, das fand ich auch noch so spannend, jetzt ist es mit Spanisch, geht das ja, ne, das kann man lernen und das war relativ leicht mit der Verständigung. Aber wenn es dann Krisen gab, und die gab es heftig, die waren, würde ich jetzt sagen, nicht kulturell bedingt, die waren einfach zwischenmenschlich bedingt und ich dann auch mal professionelle Hilfe gesucht habe, war für mich völlig klar, dass ich mir was auf Deutsch suche. Ach, ich hätte es never ever auf Spanisch machen können, weil das so belegt war. Ja. Ich hätte es gekonnt, also von der Fähigkeit, von der Sprachfähigkeit hätte ich es gekonnt, aber ich hätte mir nie jemanden suchen können, mit dem ich über diese Probleme auf Spanisch rede. Das musste auf Deutsch oder auf Englisch sein, aber nicht auf Spanisch.
Ja, kann ich gut verstehen, ja. Kommen bei mir auch viele Paare, die dann also auf Englisch dann oft lieber sprechen. Oder ich habe auch finnische Klienten sozusagen. Ne? Schwierige Themen sind in der Ursprungssprache viel leichter zu kommunizieren. Da sind wir verwurzelt.
Ja. Wichtige Aspekte, die wir vielleicht auch in der nächsten Stunde noch weitertragen können, Frau Dagertz, die Sie hier eingebracht haben. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke.
Bei mir im Studio Satu Mayata Masali, Heilpraktikerin Psychotherapie, die in ihrer Praxis viel auch mit interkulturellen Paaren zu tun hat und selber 24 Jahre mit einem Senegalesen verheiratet war, also privat und beruflich mit dem Thema zu tun hat, ebenso wie Michael Jaismann, der uns eigentlich aus Leipzig zugeschaltet ist, aber die Leitung war bisher jetzt gestört. Deswegen haben wir wenig von Herrn Jaismann gehört. Historiker, der sich mit binationalen Partnerschaften als Historiker beschäftigt. Und jetzt höre ich, dass wir ihn am Telefon haben. Herr Jaismann, Sie sind wieder bei uns in der Sendung. Sehr schön, begrüße ich Sie auch wieder. Unsere Hörer können anrufen unter der 0800 2254 2254 oder eine E-Mail schicken, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich begrüße am Telefon jetzt Herrn Kedam. Schönen guten Tag, Herr Kedam.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich bin zweimal aufgeregt, weil das ist mein erstes Mal, wo ich jetzt in eine Sendung, in eine deutsche Radiosendung reden kann und wir erwarten mit meiner neuen Gefährtin, mit meiner neuen liebe Frau, meine Schwiegermutter, die aus Bremen zu uns nach Berlin einreisen wird.
Doppelte Aufregung an diesem Morgen.
Exakt. Ich bin seit 2001 in Berlin und bin 15 Jahre mit einer Künstlerin verheiratet. Wir sind leider jetzt geschieden. Und das war für uns die Sprache ein wichtiger, die hat eine große, wichtige Rolle gespielt.
Sie selber stammen aus Algerien.
Ich komme aus Nordafrika, mag ich gern sagen, aus Nordafrika. Die Ethnikgruppe ist die Berbergruppe und da hatte ich mich eine Zeit als mit der französischen Sprache hier verständigt mit meiner Frau, aber das hat mir nicht gereicht. Mhm. Und dann haben wir mit Märchen angefangen, gegenseitig zu lieben und gegenseitig zu kommunizieren. Dann hat meine Frau unsere Repertoire, die Märchen aus der Kabylei, Nordalgerien, mit meiner Hilfe ins Deutsch übersetzt und ich auch von Grimms Märchen in kabylische Märchen übersetzt. Und dann haben wir in 48 Stunden Märchen erzählt, zweisprachig, simultan. Und das war wirklich eine sehr, sehr hübsche Zeit und erfolgreiche Zeit, uns auf dieser Ebene kennenzulernen.
Herr Kedam, das ist eine wunderbare Geschichte, die Sie erzählen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie haben gemerkt, da ist eine gewisse Sprachlosigkeit und wir wollen die mit Geschichten füllen. Wie haben Sie die Idee entwickelt?
Die Idee war so, dass wenn wir anfangen zu kommunizieren, haben wir dann, wenn Themen jetzt einfach sich wir uns vertiefen in Themen, dann fühle ich mich ein bisschen benachteiligt. Und dann springe ich in Französisch, weil mein Deutsch hat nicht gereicht, bis jetzt auch wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Französisch ist doch nicht meine Sprache. Da muss ich irgendwie was in meine Muttersprache, wo ich mit denen ich atme, mit denen ich denke, mit denen ich träume und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt lass uns jetzt einfach auf künstlerischer Ebene kommunizieren. Und auf dieser Ebene, auf diese Idee sind wir so gekommen.
Herr Kettam,
Menschen in zwei Sprachen zu erzählen.
Das ist eine wunderbare Geschichte. Sie letztlich, wenn ich es ansprechen darf, haben Sie sich aber doch getrennt von Ihrer Frau. Würden Sie sagen, sind es die binationalen Umstände, die dazu geführt haben?
Nein, sie sind komplett andere. Wir sind immer noch befreundet. Und jetzt bin ich neu verliebt und meine neue Frau kommt aus Bremen und sie versucht jetzt einfach langsam auch meine Muttersprache zu lernen. Und das freue ich mich sehr, weil so höre ich die Liebe auf. Mhm. Sehr, sehr spannend und ja.
Herr Kettam, danke schön, dass Sie den Mut gehabt haben, heute uns anzurufen.
Ja, danke auch, dass ihr mich die Möglichkeit gegeben.
Ein wunderbares Wochenende mit der...
Ja, Ihnen auch.
Auf Wiederhören. Tschüss. Herr Jaismann, die Sprache begleitet uns immer wieder. Und jetzt hatten wir diese wunderbare Zusammenfassung, die Sie vorhin schon mal ansprachen. Märchensprache. Kommen wir immer wieder darauf zurück.
Ja, das ist eines der Genres, mit denen ich tatsächlich auch bei meinen ganzen Untersuchungen begonnen habe, weil die Märchen nach Walter Benjamin eine große, wie soll ich sagen, Emanzipationsmaschine sind, einen großen Emanzipationsraum öffnen. Es ist auch kein Zufall, dass die Märchen aus Tausend und einer Nacht übersetzt wurden von einem jüdischen Orientalisten und dann hier in Deutschland bekannt wurden. Und die Märchen handeln in der Tat immer davon, wie man sich unter die Zäune oder über die Zäune der Normen und Erwartungen hinwegsetzen kann und das dann das neue Wunderbare erschafft.
Aber Frau Massalli, es ist doch eigentlich auch schön zu hören, dass sich dann ein Paar aus den Schwierigkeiten zu befreien sucht und genau diese Märchen da als Brücke nimmt, oder?
Wunderbar, finde ich wunderbar.
Würden Sie sowas auch empfehlen beispielsweise? Wie
ich glaube, sowas kann man gar nicht empfehlen. Sowas entsteht einfach aus der Beziehung heraus, aus dieser einzigartigen Beziehung. Und da ist jegliche Kreativität gefragt, weil es eben keine Vorbilder gibt, oft. Also weil auch Rollenverständnis vertauscht werden müssen zum Teil, wenn die Frau dann vorübergehend zumindest die Ernährerin zum Beispiel sein muss, wenn der Mann einwandert. Oft ist es so, dass keine Vorbilder da sind und das Paar, und das ist die gute Nachricht eigentlich, dass das Paar dadurch auch eine Freiheit hat, sich zu entfalten und eine ganz einzigartige Beziehung aufzubauen. Zum Beispiel mit der Idee, wir nähern uns über Märchen an, weil das erzählt so, dass ich nenne es mal das Urwissen meiner Kultur ist in den Märchen auch drin.
Wenn Sie in Ihrer Praxis schauen, die Paare, die zu Ihnen kommen, kommen ja. Wir hatten eine Hörerin, sagte, wir sollen auch mal mehr die Freuden, nicht nur immer den Frust. Jetzt sind wir bei einer Therapie, da steht wahrscheinlich wieder der Frust anfangs im Vordergrund. Wie beginnen Sie eigentlich sowas? Ist da die, taucht da häufig auf, dass das Interesse an der anderen Kultur vielleicht nicht groß genug ist? Weil das hatten wir ja jetzt eben als Thema, in die andere Kultur eintauchen.
Also tatsächlich beginne ich mit den sogenannten Ressourcen. Was verbindet uns? Weil um eben die schwierigen Themen miteinander bearbeiten zu können, besprechen zu können, braucht man ein gemeinsames Fundament. Und das ist das aus der... Wie die Liebe angefangen hat. Also ich frage, wie haben Sie sich verliebt? Wann wussten Sie, dass Sie mit diesem Menschen länger zusammenbleiben möchten oder noch möglichst lange? Ne? Mhm. Das sind so ganz wichtige Momente im Leben und das verbindet uns. Das erzählt auch ganz viel über uns, über unsere Bedürfnisse. Was sehen wir in dem anderen als eine eine Bereicherung. Hm. Wie werden wir ganzer im Gemeinsamen, so in Gegenseitigem? Damit fange ich an. Und das ist dann die Basis, um die Dinge, die nicht so gut funktionieren, besprechen zu können.
Herr Jaismann, wenn man mal in die Historie guckt, binationale, bikulturelle Paare erleben vielleicht Schwierigkeiten. Haben Sie sich eigentlich schon immer Hilfe auch gesucht?
Tja, das ist eine gute Frage, über die wir nicht sehr, sehr viel wissen. Wir haben die meiste, also den Großteil der Überlieferung aus wirklich alter Zeit, stammt ja von hochgestellten Persönlichkeiten, Prinzessinnen, Königinnen, Könige. Mhm. Und da war es in der Tat so, dass die immer mit einem ganzen Stab von Beratern und Sprachkundigen auch gereist sind dann zu dem Ort ihrer Bestimmung. Also Hilfe war schon gelegentlich da, ja, aber nicht natürlich in dem Sinne, wie sie jetzt Frau Massali praktiziert.
Wobei, ja. Ich muss dazu sagen, wenn jetzt ein ich nenne es mal Klientenpaar kommt, wo der eine aus dem afrikanischen Raum kommt. Dort kennt man ja die im Senegal die Marabus oder die Dorfältesten Beispiel oder den Imam. Ne, da gibt es ja auch die hohen Autoritäten, zu denen man geht und Rat sucht oder der Familienrat, der Familienälteste. Und manchmal setze ich das Setting dann so, dass ich nicht sozusagen die Therapeutin, Beraterin bin, sondern ich bin sozusagen, entspreche einem Ratgeber, einer höheren, neutralen Autorität sozusagen. Das hilft manchmal, das Setting für einen Partner klarer zu machen.
Und ich freue mich über den Anruf von Herrn Bastek. Schönen guten Tag, Herr Bastek.
Ja, schönen guten Tag. Also ich spreche aus Berlin, also ich bin Berufsschullehrer, also für Theorie, arbeite aber auch mit den Schülern in der Holzwerkstatt zusammen, habe ich zumindest viele Jahre gemacht, war auch viele Jahre Klassenlehrer und bin seit 1991 an der Schule und am Anfang ist mir das nicht aufgefallen, weil ich war erstmal konfrontiert mit vielen abweichenden Verhalten, dass ich aus, obwohl ich auch, sagen wir mal, nicht gerade aus der Oberschicht stamme, aber das war mir von meinem Familienhintergrund völlig, völlig fremd. Ne? Ja. Dann kam die große, dann war der Krieg da im Libanon, kamen viele Libanesen, dann nachher viele Jugoslawen und irgendwann habe ich gemerkt, dass Menschen, also Jugendliche, sagen wir mal, die sind bei uns zwischen 15 und 22, so ganz grob gesagt. Der Schwerpunkt 18, 19. Und dann kriege ich mit, viele sind vaterlos, ganz viele vaterlos. Also der Vater ist abgehauen, manchmal ist auch die Mutter abgehauen, manchmal ist der deutsche Teil abgehauen, manchmal auch der
Herr Bastek,
der polnische.
Ich würde Sie gerne kurz unterbrechen, weil es geht um binationale Paare. Sie beobachten...
Ich habe ja das Produkt, ich habe die Produkte. Und
die Kinder,
in unserer Schule, wir sind eine Sonderpädagogik, wir haben nicht die Erfolgsmodelle, sondern wo es gescheitert ist. Mhm. Und diese Menschen brauchen Hilfe, auch die Kinder und auch die Paare schon frühzeitig. Und ich habe angefangen, denn 2014 in meiner Schule in Sozialkunde zu implantieren, europäische Sprachen. Es gibt Sprachgruppen, es gibt slawische Sprachen, semitische Sprachen, germanische Sprachen. Ich habe erst viel Gegenwind von der Schulleitung und von sowohl von jungen Kollegen. Das gehört nicht zum Rahmenplan. Und dann habe ich gesagt, wenn es nicht Pioniere gibt, dann hätten wir noch den Rahmenplan aus der, das ist nicht wie Mathematik oder Biologie. Ja. In Sozialkunde verändert sich was. Und und dann ist es so, 2 Jahre später wurde ich dann vom Schulleiter, sagt, Mensch, Herr Bastek, Sie sind ein weltoffener Mensch.
Genau, ich würde Sie jetzt gerne...
Willkommensklassen.
Und jetzt
geht es weiter.
Können wir bitte vielleicht zum Thema kommen, wo es bei den binationalen...
Diesen binationalen Paaren, wo es droht zu scheitern oder was. Und da ist der Lehrer, der es am ehesten merkt, Hilfen anbieten. Und man muss auch dieses innerhalb der oder auch Mehrsprachigkeit ist in den Berufsschulen nicht implementiert, obwohl in Europa gilt das Primat der Mehrsprachigkeit und ist ein Vorteil und auch Zweisprachigkeit.
Herr Bastek, ich würde Sie jetzt sehr gerne unterbrechen. Herr Bastek, ich würde Sie sehr gerne unterbrechen. Man kommt sehr schwer dazwischen, weil ich versuche verschiedene Punkte aus dem, was Sie gesagt haben. Ganz kurz. Das Wesentliche, glaube ich, dass der Hinweis auf das Zusammenkommen verschiedener Nationen und dass Sie eben mit Kindern zu tun haben, die zum Teil aus binationalen Partnerschaften stammen. Jetzt hat Frau Massali hier mehrfach aufgemerkt, weil wir haben das Thema Kinder, wollten wir ja die ganze Zeit schon ansprechen.
Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie, Herr Bastek, ansprechen, den ich auch aus meiner persönlichen Geschichte kenne, dass ich eben, oder auch aus meiner Arbeit, dass viele Jugendliche und Kinder in der Schule falsch eingeschätzt werden durch sprachliche Schwierigkeiten. Also, dass da talentierte, hochbegabte, intelligente Menschen aufgrund von Sprachschwierigkeiten vom Gymnasium auf die Hauptschule oder gar in eine Förderschule versetzt werden und da völlig falsch aufgefangen werden und die Eltern das auch nicht beurteilen können. Das binationale Paar ist mit so vielen anderen Themen auch beschäftigt oder hat nicht den Bildungshintergrund, das Kind zu fördern. Richtig zu und sozusagen auch den Autoritäten in den Schulen zu sagen, mein Kind ist intelligent, es hat nur Sprachschwierigkeiten. Wenn wir die Sprache fördern, dann schafft es auch das Gymnasium. Mhm. Ne?
Herr Bastek, danke schön für diesen Aspekt, den Sie hier reingebracht haben, den wir etwas freilegen mussten.
Ein ganz kurzes Beispiel, bitte. Es geht um einen Jungen, der war Sinti-Roma, also in Polen aufgewachsen, einmal Sinti-Roma und er sprach 4 Sprachen. Und ich musste 2 Jahre kämpfen gegen die Lehrer, weil dieser Schüler wurde als dumm, als nicht sprachbegabt, mathematisch.
Obwohl
und dann
er 4 Sprachen
ihn irgendwann
sprach.
Aufgebaut und er durfte einen Vortrag in Sozialkunde halten über über Romanes. Das ist ja eine altindische Sprache. Und das hat er so perfekt gemacht. Und seitdem hat er so viel Auftrieb gekriegt, Selbstbewusstsein. Heute macht er eine Ausbildung. Und er wurde selbst von den Lehrern an dieser Schule falsch eingeschätzt und untergebuttert. Und natürlich, er hatte immer Angst zu sagen, ich bin Zigeuner. Ja. Das muss heute noch. Und ich weiß von meiner Tochter, selbst auf dem Gymnasium, Rumänische, die sind gar nicht Zigeuner, die meisten, verheimlichen, dass sie Rumänen sind. Selbst die Abiturienten schimpfen denn, du alter Zigeuner.
Also was wir auf jeden Fall bei Ihnen mitnehmen, ist, wie wenig unsere Gesellschaft eigentlich verschiedensten Nationen aufgeschlossen ist. Dankeschön, Herr Bastek, für Ihren Anruf. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema binationale Paare, vielleicht, die natürlich genau mit diesen Sprachschwierigkeiten ja auch zu kämpfen haben. Ich begrüße Christine Sopko. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Ich mache mal kurz den Lautsprecher an meinem Handy weg.
Ja, genau. Wunderbar, dass Sie bei uns sind. Frau Sopko, was haben Sie zum Thema binationale Partnerschaften? Was bewegt Sie?
Da muss ich weiter weghalten. Also, haben Sie das schon mitgekriegt? Also, ich bin Thüringerin durch und durch. Christine Sopko, geborene Schorcht. Und komme aus Jena und alles Thüringen. Mütterlich, väterlicherseits, außer vielleicht mal ein Franzos dazwischen, hat jemand gesagt, wegen der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Und mein Schwiegervater ist also Ukrainer gewesen. Also die sind alle, meine Eltern auch, die sind so Nachkömmlinge, sind alle tot. Und meine Schwiegermutter war eine Nachfahrin von hier so Badner Schwaben, die Maria Theresia da überall hingeschickt hat und sie diese Vorfahren in die Bukowina, Buchenland, heute Ukraine, und sie landete dann, weil sie in Stellung gehen musste, die Eltern waren tot und ältere Stiefgeschwister, in Tschernowitz am Prut, und da lernte sie diesen Nikolai, ich habe ihn kennengelernt als Nikolaus Sopko, kennen, und die haben dann also auch geheiratet und mussten dann infolge des Angriffs auf die Sowjetunion, mussten die heim ins Stammreich, weil er Ausländer war, die anderen waren in Polen im Wartegau, und fuhren an Jena vorbei mit der großen Familienbibel und einem Federbett und 2 Mädels nach Leipzig, und er hat gemeint, hier will ich hin.
Frau Sopko, Sie haben also, das fand ich jetzt interessant, Sie haben erzählt, Ihre Familie Thüringen bis der Stammbaum nicht mehr weiter zu verfolgen ist und ihr Mann offenbar mit einer Familie, die nun ganz andere Hintergründe mitbringt.
Und ist ja, also in der Sprache war da gar nichts zu merken. Also er hat ja dann wahrscheinlich auch schon Deutsch oder die waren da überhaupt mehrsprachig. Der konnte auch Russisch und Polnisch so ein bisschen, Rumänisch sowieso. Und ich habe das auch erst nach und nach mitbekommen. Mhm. Also wir haben in der Tanzstunde kennengelernt, so klassisch 10. Klasse, 11. Klasse, 15 und 16 oder ich war gerade so 16 und dann stand an der Schuhmacherwerkstatt Nikolaus Sobko und ich habe also auch mitgekriegt, dass er, ich bin auch evangelisch, also wir haben dann, mein Mann hat dann auch Theologie studiert und ich, wie eine Folge, wir hatten eine Fachschule, nannte sich Bibelschule, damit wir zur gleichen Zeit fertig sind. Und es wurde, ja, er ist seiner Frau zuliebe auch evangelisch geworden. Er war sogar Kirchenältester. Also in
ja. Frau Sobko, wie hat denn Ihre Familie reagiert, wenn da jetzt jemand mit einem ganz anderen Hintergrund in die Familie kam? Hat das eine Rolle gespielt?
Das spielte erstmal gar keine Rolle. Mhm. Das hat also auch, wie gesagt, in der Sprache, das ist sehr subtil gewesen. Und ich habe mich also in manche Dinge, also die haben früher ihre Eltern noch mit sie angeredet, die zwei großen Schwestern meines Mannes, der ist 45 geboren, ich 46. Und das hat sich dann dahinein abgeändert, dass die Eltern trotzdem nicht direkt per Du angeredet wurden, sondern kann die Mutti mir das mal bitte geben oder hat die Mutti das oder das.
Da werden natürlich, sind natürlich große Unterschiede zusammengekommen. Frau Sobko, Dankeschön. Für ja, diese sehr unterschiedlichen Eindrücke, die Sie da aus Ihren Familiengeschichten erzählt haben. Ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Üsseler. Schönen guten Tag, Herr Üsseler.
Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Jurego Kivanok Minnekinder, Kommandant. Ich rufe aus Budapest an. Ja. Ich habe mich deswegen zu Wort gemeldet, weil mich dieses Dreieck Sprache, Kultur und Liebe sehr stark interessiert. Eben auch aus persönlichen Gründen, weil ich in Deutschland, in Westdeutschland, sage ich jetzt mal ganz bewusst, weil das sehr weit zurückreicht, eine Frau aus Ungarn kennengelernt habe, die damals zu sozialistischen Zeiten es geschafft hat, sich nach Westdeutschland durchzuschlagen. Und mit dieser Frau bin ich eine Ehe eingegangen, sind drei Kinder davor aus hervorgegangen. Das Wesentliche dieser Beziehung hat tatsächlich neben der Liebe fast nur im Streit bestanden. Ein Streit, den wir auch versucht haben, mit professioneller Hilfe irgendwie beizulegen.
Ein Streit, der mit der Herkunft der, also ihrer und nein, ihrer Frau zu tun
nicht,
hat?
Gar nicht. Das war ja sehr, sehr interessant, eine tausendjährige Kultur. Das hat mich sehr interessiert. Sie hatten das auch geöffnet. Wir sind also dann noch zu sozialistischen Zeiten immer im Sommer in Ungarn gewesen, in Budapest hauptsächlich. Es ist ja eine fantastische Stadt und deswegen lebe ich auch hier wieder mit meiner zweiten Frau, die auch Ungarin ist. Ich wollte jetzt auf den Punkt kommen, wie geht man mit einer gescheiterten binationalen Ehe um? Mhm. Ich hatte das Gefühl, erstmal der erste Impuls ist, nie wieder etwas mit Ungarn zu tun haben zu wollen. Und dann ergab sich 1990 durch die Wende, ich fing da schon 1989 an, da waren wir noch verheiratet, da ergab sich die Möglichkeit, wir sind beide Lehrer vom Beruf gewesen, meine erste Frau nicht, als deutscher Sprachlehrer aus Westdeutschland nach Ungarn zu gehen und dort bei der Einführung von Deutsch als Fremdsprache im Schulwesen zu helfen.
Ja.
Und ich habe mich da gemeldet und 10 Monate lang habe ich keine Rückmeldung bekommen.
Herr Üsseler, könnten wir es vielleicht ein bisschen abkürzen? Dass Sie haben da ja, offenbar klar. Dann Ihre zweite Frau kennengelernt.
Richtig. Ich habe meine zweite Frau kennengelernt gegen meinen...
Gegen Ihr Vorhaben, eigentlich nie wieder was mit Ungarn. Vorhaben,
genau.
Haben Sie es denn in der zweiten, ist denn in der zweiten Beziehung etwas komplett anders gelaufen, dass Sie sagen würden, also dem Land, an den Ländern hat es gar nicht gelegen?
Nein, es hat nicht an den Ländern gelegen, sondern es hat an mir gelegen. Und zwar, dass ich jetzt plötzlich vor der Entscheidung stand, mit meiner zweiten Frau, in welcher Sprache kommunizieren wir. Hm. Und dann habe ich, sie bot mir an Englisch, und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte Ungarisch lernen. Das war jetzt in der ersten Ehe war das eben anders, weil meine Frau Deutsch konnte. Ein sehr exotisches Deutsch mit einem...
Aber dieses Mal haben Sie eben auch etwas lernen müssen. Genau, ja. Sehen Sie, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das, was man einbringt in die Beziehung, oft mit diesem... Ich nehme das auf, mich die Sprache zu lernen. Herr Uessler, da haben Sie uns jetzt ein gutes Beispiel gegeben, dass das eben dann doch am Ende doch eine ganze Menge bewirkt. Dankeschön, Herr Uessler, für diesen Anruf. Wir beschäftigen uns heute mit binationalen Paaren. Satu Mayata Marsali, Heilpraktikerin, Psychotherapie bei mir im Studio und Michael Jaismann, der sich als Historiker mit binationalen Paaren beschäftigt. Herr Jaismann, Sie haben eben während der Musik gesagt, Sie möchten uns ein russisches Märchen erzählen. Was genau auf diesen Punkt, den wir jetzt häufiger besprochen haben, eigentlich hinweist? Worum geht's? Oh, jetzt ist Herr Jaismann nicht mehr da. Gut, dann werden wir das gleich nochmal nachholen. Und ich werde begrüßen am Telefon unter der 0800 225 42254 Heike. Schönen guten Tag, Heike.
Ja, guten Tag. Entschuldigung, dass ich nicht bei Stimme bin leicht erkältet.
Ja, das haben viele im Moment. Heike, wie ist Ihre Geschichte?
Falls mein Akku schwächelt, falls ich dann plötzlich weg bin, dann tut es mir leid, ja? das nur im Vorfeld. Ich möchte
die Leitungen sind heute alle etwas wackelig, genau. Ja.
Also die Leute, die vorher geredet haben, auch der Berufsschullehrer, die Frau aus Thüringen und der Lehrer, der in Ungarn gearbeitet hat, das entspricht wirklich ganz genau dem, was mir eigentlich auch auf den Nägeln brennt.
Ja.
Und zu dem Berufsschullehrer wollte ich nur sagen, das hat ja auch alles irgendwie mit Balkan zu tun und mit Südosteuropa. Und genau in dieser Sache befinde ich mich, denn ich höre normalerweise immer einen anderen Sender und habe heute zufälligerweise Sie hier angeschaltet. Mhm. Und irgendwie ist das wie so ein riesengroßer Zufall, dass die Frau Marsali sagt, dass man auch eine Beziehung aufbauen kann, auch wenn es keine Vorbilder gibt. Also das finde ich erstmal für mich total wichtig, denn ich habe seit 3 Jahren eine Beziehung zu einem serbischen Mann. Ich habe dort auch als Sprachlehrer gearbeitet in Serbien und meine Landsleute, die anderen Lehrer, die Deutschen, haben eine große Mauer aufgebaut. Ich war nur mit einer Rumänien-Deutschen befreundet. Ich habe mich also sofort mit den Einheimischen gleich abgegeben, weil ich eigentlich von Hause aus Russischlehrer bin. Das passt also so ein bisschen in ihre
sprachliche ihre Anpassung.
Hier, ja. Und bin also praktisch auch zwischen zwei Fronten. Und,
darf ich Sie kurz fragen, Sie haben Ihren Mann erst dort vor Ort kennengelernt oder sind Sie wegen Ihrem Mann?
Moment, wir wissen gar nicht, ob Mann oder Frau Freund, aber wir waren eigentlich zusammen. Und ich wollte das jetzt auslaufen lassen, weil immer alle sagen, was willst denn du mit dem da unten? Was willst denn du mit dem, der betrügt dich vielleicht oder so? Aber wir arbeiten wirklich beide schwer an der Beziehung, ganz hart. Und gerade jetzt wollte ich das nun auslaufen lassen, aber mein Herz sagt ja. Er kümmert sich auch ganz rührend um mich. Das ist eben bloß die Entfernung.
Ach, das heißt, Sie leben nicht in Serbien, sondern Sie leben in Deutschland und Sie führen die Fernbeziehung.
Ich war ein Jahr in Belgrad und habe dann auch darum gerungen, dass ich dort bleiben darf. Aber die haben mir das nicht gestattet, weil es da große Vorbehalte gegen uns Ostdeutsche gibt, leider. Und ich habe auch die Sprache gelernt, Serbo-Kroatisch, habe mich ganz so auf ihn eingestellt. Und leider durch diesen, dass ich hier wieder zurück musste, hat die Entfernung stattgefunden. Mhm. Und bei ihm ist es so, er ist aus Montenegro und die haben, glaube ich, ganz große, sind eher osmanisch als slawisch, ist so mein Gefühl. Und er ist Witwer und hat mich noch nie seiner Familie vorgestellt. Deswegen sagen wir immer alle, ja, wer weiß. Er hat vor seinen Töchtern, glaube ich, so großen Respekt und ich habe das Gefühl, dass es den Rassismus auch gegen uns Deutsche gibt, dass er sich gar nicht traut, mich vorzustellen. Ja. Denn sonst würde er hat gesagt, sonst hätte ich doch schon längst mit dir Schluss gemacht, wenn mir an dir nichts liegen würde.
Ein Aspekt, den ich gerne aufgreifen möchte. Heike, Dankeschön für diesen Anruf. Herr Jaismann, dieses, was Heike eben nannte, der unterschwellige oder auch nicht unterschwellige Rassismus, der in einer Gesellschaft einem bestimmten Land, einer bestimmten Nation gegenüber da ist, entweder offen oder aber auch versteckt, hat natürlich riesen Einfluss auf eine binationale Beziehung, oder?
Ja, absolut. Und man kann sich dem, gerade wenn es nicht offen ausgesprochen wird, sondern mehr so subkutan vorhanden ist, kann man sich dem schwer stellen und gleichzeitig schwer entziehen. Das ist tatsächlich eine sehr komplizierte Situation, in der die Dame da sich befindet. Mhm. Nun muss man sagen, dass seit den ersten großen Protesten gegen Diskriminierung von andersgläubigen, andersnationalen Partnern in den Jahren 1950 folgende, dass diese Paare doch so etwas wie ein Gradmesser an gesellschaftlicher Reife darstellen. Weil wenn es diese Paare nicht gäbe, käme nichts Neues in eine Gesellschaft. Das ist einfach so. Und wir haben vorhin schon über die Kinder gesprochen. Die Kinder sind eigentlich das, was dann neu in eine Gesellschaft kommt und immer einen etwas anderen Akzent reinbringt, eine etwas andere Möglichkeit. Und das ist das, was eigentlich die ganze Menschengeschichte dann auf diesem Gebiet ausmacht.
Das ist interessant, was Sie sagen, dass eben genau an diesen Paaren festzustellen ist, wie weit eine Gesellschaft eigentlich ist.
Ja.
Ich begrüße jetzt am Telefon Gerda Nuri. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Gedanke zu unserem Thema, binationale
Paare. Ja, mein Gedanke, ich habe Ihre Sendung hier zufällig angemacht und habe bisher nichts gehört über unser, also das europäische beziehungsweise speziell das deutsche, also die deutsche Vorstellung und dieses Klischee von dieser Unterdrückung der muslimisch-arabischen Frau. Ich bin mit einem Moslem verheiratet seit 47 Jahren und wir wollen uns auch nicht scheiden lassen und kenne ein bisschen diese andere Welt, also durch seine Familie. Und wenn ich zurückkam hierher nach Europa, dann dachte ich, wir hier sind ja genauso unter diesem Druck. Also was uns hier von der Mode diktiert wird, man fällt ja auf, wenn man das nicht mitmacht. Man muss also ein starkes Selbstbewusstsein haben, um sich nicht dem entsprechenden Katalog zu kleiden. Habe ich, brauche ich nicht, ich gehe europäisch, also so ist es nicht, ich verschleiere mich nicht oder was. Mein Mann ist kein praktizierender Moslem, aber da dachte ich nur, mit welcher Hochnäsigkeit wir auf andere Kulturen schauen und gar nicht uns selbst reflektieren, wie ist das eigentlich bei uns. Und diesen Aspekt wollte ich noch mit reinbringen.
Sehr schön, weil genau das, Frau Massai, Sie haben es ähnlich eigentlich vorhin angesprochen, diese Erweiterung, also die man selber erlebt, wenn man eben dadurch, dass man in einer anderen Nation, mit einer anderen Nation so eng konfrontiert ist.
Erfordert es ein hohes Selbstbewusstsein, wie Frau Nuri sagt. Also das
und
ist
auch
wirklich,
Selbstreflexion.
Und die Selbstreflexion vor allen Dingen. Und ich würde es auch so formulieren, leider ist unsere Gesellschaft hier in Deutschland, der würde gut tun, ein bisschen mehr Neugier und Offenheit an den Tag zu legen.
Da würden Sie wahrscheinlich beistimmen, oder Frau Nuri?
Das möchte ich nur unterstützen. Also es ist in meinem Fall, die Ehe ist eben wie gesagt nun gut gegangen durch alle Krisen mit ganz normalen Aufs und Abs, wie es in jeder Beziehung so ist. Und die haben wir alle gemeistert. Und dann ist es eine riesige Horizonterweiterung.
Ja.
Also das ist ja, ich bin ja derartig dankbar, mein Mann auch, denn der hat ja auch davon profitiert. Er ist inzwischen eingedeutscht, ne, längst, er hatte mal hier studiert und dann ist er halt hier hängen geblieben. Und also diese Kombination, das Beste aus verschiedenen Kulturen sich herauszupicken und dann gemeinsam praktisch etwas Neues vorzuführen, das ist doch fantastisch.
Ja, Frau Nuri, wunderbar, dass Sie diese Freude binationaler Paare hier mal reingebracht haben. Dankeschön für Ihren Anruf.
Das müssen nicht nur Krisen sein, ne?
Genau. Vielen Dank, Frau Nuri, für Ihren Anruf. Ja. Jetzt begrüße ich Christiane Klatt am Telefon. Frau Klatt.
Ja, guten Tag. Ich höre Ihren Sender sehr gerne und möchte als Tochter einer solchen Beziehung einfach mal was sagen, wie man sich fühlt. Ich will es mal ganz kurz sagen, meine Mutter war dreimal verheiratet. Ich bin eine geborene Delouis. Dann hat meine Mutter noch mal einen Deutschen geheiratet. Die dritte Ehe war also mit meinem Vater, Ali Abdel Aziz, also er kommt aus Alexandria. Er hat hier studiert zu Zeiten von Anwar el-Sadat. Und ich möchte sagen, dass es für mich und für meine ganze Familie ein großes Glück war, dass er zu uns gekommen ist. Mhm. Ich bin jetzt sozusagen mit eingeheiratet worden. Meine Eltern haben noch zwei Kinder bekommen, und zwar Nabil und Mohsin. Und und diese Ehe hat tatsächlich 40 Jahre gehalten. Muss wirklich sagen, nur mal ganz kurz, weil Sie haben ja auch bald um 11 und die Sendung ist zu Ende. Ich möchte sagen, dass ich es ganz toll fand, dass eben er bei uns war und er wirklich durch seine Intelligenz und durch seine Ruhe auch tatsächlich ein wunderbarer Familienvater war. Das war's, was ich sagen wollte.
Frau Klatz, danke schön für diesen Anruf. Und ich begrüße am Telefon Ralf Lehnert. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Lehnert.
Ja, ich war einige Jahre mit einer Amerikanerin zusammen, wie man so schön sagt, meine Lebensabschnittsgefährte.
Eine und, deutsch-amerikanische Lebensabschnittspartnerschaft.
Ja, sowas in der Art. Und sie war zufälligerweise auf Besuch in Hamburg und dann hat sich das so ergeben. Und wir sind dann zusammengeblieben. Sie ist in Hamburg geblieben. Ihre Deutschkenntnisse waren null, sozusagen, ja.
Also war Englisch die Sprache der Beziehung.
Ja, natürlich. Mein Englisch ist auch gut, aber es ist eben nicht so gut in den feinen Nuancen, die man dann vielleicht auch in der deutschen Sprache eigentlich gewohnt ist einzusetzen, gerade in einer Beziehung. Mhm. Ich denke, jede angelernte Sprache ist letzten Endes nicht so tief wie die Muttersprache.
Weil Sie in der Vergangenheit von der Beziehung sprechen, war das der Punkt, würden Sie sagen?
Auch ein wenig. Der eigentliche Punkt war der, dass ich dann sagte, ja Mensch, du musst irgendwie Deutsch lernen. Wir leben hier in der Stadt und selbst wenn du nur einkaufst, sie sprachen natürlich alle mit Englisch an. In Hamburg ist es nicht das ganz große Problem, die meisten Leute verstehen Englisch, aber letztlich doch, auch zum Beispiel in meiner anderen Familie oder restlichen Familie, ja, da konnten einige Leute wirklich kaum Englisch oder nur bruchstückhaft. Und das isoliert natürlich. So, das hat sich aber nachher nicht, es hat sich aber im Laufe der Jahre nicht geändert. Und das Problem war einfach eine Teilisolation, weil sie innerhalb Deutschlands sozusagen deutsch sprechenden Bevölkerung oder jetzt auch Bekannten und so weiter irgendwie isoliert war. Sie konnte zwar so Gespräche verfolgen, aber sie konnte sich natürlich auch nicht mitteilen. Sie konnte nicht kommunizieren.
Die Isolation eines der Partner ist natürlich, Frau Massali, wahrscheinlich ganz häufig. Muss ja gar nicht nur die Sprache sein, sondern ein Partner hat gar nicht den Freundeskreis, nicht den Hintergrund. Das ist ja immer ein Ungleichgewicht in so einer Beziehung.
Absolut, das spielt schon eine große Rolle, inwieweit beide wirklich gut sozialisiert sind im Umfeld. Und oft ist es auch eine Herausforderung, dass der Zugewanderte sein soziales Netz aufbauen muss. Einmal aus, vielleicht mit Menschen aus der eigenen Kultur vor Ort zu finden, aber auch in der Familie des Partners, der Partnerin, sich zurechtzufinden.
Herr Lehnert, Sie hatten dann eine große Verantwortung einfach immer dafür, für die soziale Einbindung.
Ich habe wirklich vermittelt, also ja, zum Beispiel mein Vater ist nur eine Vorkriegsgeneration und der konnte überhaupt kein Englisch. Und dann habe ich halt immer den Dolmetscher gespielt und so weiter. Es war wirklich ständig eine Barriere im Raum. Und letztendlich führte es dazu, dass der eigentlich praktizierte Bekannten- und Freundeskreis praktisch die amerikanische oder englischsprachige Community in Hamburg war. Also ich kannte zum Schluss nur noch Amerikaner und Engländer, die da jetzt in den vielen Agenturen und so weiter arbeiten. Nur das ergibt dann auf die Dauer einen Spannungsbogen, der eine Beziehung allmählich auseinanderreißen lässt.
Herr Lehnert, danke schön für den Bericht, den Sie hier einbeigesteuert haben.
Ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende Ihnen. Der Spannungsbogen, den er angesprochen hat, ist natürlich dann ein großer in einer solchen Beziehung. Und wenn sich dann alles auf eine Sprache oder die Sprachbarriere kapriziert, wird er immer größer.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist es schon sehr wichtig, dass man das gemeinsame Fundament auch sprachlich anfängt auszubauen.
Ja.
Tatjana Brunko begrüße ich ganz herzlich am Telefon.
Schönen guten Tag. Ich war heute sehr positiv überrascht, diese Reihe, ich hoffe, es wird eine Reihe, zu hören, weil ich bin seit 25 Jahren in Deutschland. Ich bin Lehrerin zu Deutsch als Fremdsprache und ich war verheiratet mit einem deutschen Mann. Die Schwiegermutter war dänischer Abstammung.
Dänischer Abstammung?
Ja, genau. Mhm. Und ich kann nur sagen, es passt auch zu diesen Kreisen und zu diesen Spannungen sprachlich, wie wir miteinander umgegangen sind. Es war eine sehr schöne Beziehung und noch, um das abzurunden, sage ich, mein Mann, mein erster Mann ist jetzt mit einer slawischen Frau verheiratet, weil ich damals in der ersten Ehe eigentlich nicht besessen war, aber ich habe gesagt, bitte mir zuliebe, lern zumindest das Alphabet und ist Ingenieur. Und er hat sich sehr bemüht, ein paar Osteuropa-Reisen zu unternehmen und das hat mir sehr geschmeichelt.
Das ist auch was Interessantes, die Reisen, also das Land des Partners, der Partnerin kennenlernen zu wollen. Hat das bei Ihnen eine Rolle gespielt?
Ja, sehr. Obwohl er hat jetzt weniger Kontakt. Ich bin auch älter, ist auch über 50. Nur die Sache ist die, dass er damals da sehr entsetzt war über Ostblock. Und ich bin Ukrainerin und wir waren in Litauen, Weißrussland, Russland und Ukraine mit dem PKW. Und dann sagte er, das ist ja so schrecklich primitiv bei euch.
Und da hat sie das beleidigt? Oder getroffen?
Jein. Ich war Reiseführerin für Deutsche. So bin ich durch Germanistikstudium überhaupt nach Bremen gekommen. Ich habe Verständnis für dieses bescheidene ländliche Wohnen. Mittlerweile muss ich auch selber schmunzeln, weil es gibt auch in Norddeutschland an der Küste, in plattdeutschen Gegenden, auch ganz schöne Ecken, die man sehr genießt, weil es so einfach ist.
Ja,
sehr schön.
Frau Brunko, danke schön für Ihren Anruf.
Gerne.
Herr Jeusmann, Sie können da nur zustimmen.
Ich kann da nur zustimmen. Und nach allem, was wir gehört haben, möchte ich doch allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, das wunderschöne Märchen von der Prinzessin Vasilisa, der Froschkönigin, ein russisches Märchen, in dem es eben folgendermaßen ist. Der Prinz kann sie von dem Fluch, den ihr Vater ihr auferlegt hat, weil sie zu klug war, nur erlösen, indem er alles anders macht, als er es bisher am Hof seines Vaters gelernt hat. Er tötet den Bären nicht, er singt mit den Vögeln und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise ist es ihm möglich, seine Vasilisa zu erlösen und heimzuführen gewissermaßen.
Das heißt,
wenn ich das noch sagen darf, und das ist das Entscheidende, das hat mich gerade auch bei dem Paar mit dem netten deutschen Herrn und seiner amerikanischen Freundin gewundert. Warum hat die Dame nie Deutsch gelernt? Das ist doch das ist doch der springende Punkt. Und die gemischten Paare geben uns diese Aufgabe eben tatsächlich, dass wir uns verändern, dass wir uns öffnen, dass wir neu lernen und neu machen.
Wie im Märchen halt alles irgendwie anders machen. Ich möchte zum Abschluss noch Tanja begrüßen am Telefon.
Hallo.
Tanja, Sie haben noch einen kurzen Moment für Ihre Geschichte zum Thema. Schön.
Ja. Hallo. Ja, hallo. Ich habe vor 2 Jahren einen Mann in Ghana kennengelernt. Und mit dem bin ich jetzt seit 2 Jahren in einer Beziehung, auch wenn uns 7000 Kilometer trennen.
Das heißt Entfernung und 2 Nationen, also beides.
Richtig, ja. Und ich habe jetzt auch tatsächlich ein Buch, ein kleines Buch geschrieben, was ich noch comichaft illustrieren möchte. Das nenne ich dann 7000 Kilometer sind eine lange Zeit. Und das ist die Geschichte von 2 Menschen, die sehr unterschiedlich sind. So und, in die Richtung geht das.
Und weil unser Thema heißt Freude und Frust? Mehr Freude oder auch ab und zu Frust?
Oh, beides. Und das ist irgendwie auch das super Lebendige an uns beiden. Weil sowohl können wir uns unglaublich bereichern durch unsere Unterschiedlichkeit und genauso gut können wir aber auch so, wir nennen das dann Fire Talks. Also wenn wir dann mal so Gespräche haben, die feurig werden können, weil einfach die Kulturen aufeinander clinchen. Aber wir sind im Prinzip jedes Mal extrem glücklich darüber, dass wir diese Unterschiede haben, weil die uns so voranbringen. Also wir meißeln uns da so ein bisschen gegenseitig Ja, wir meißeln
uns zusammen.
Ja, schon.
Tanja, wir wünschen Ihnen beim Meißeln weiterhin mehr Freude als Frust. Dankeschön für Ihren Anruf hier. Unser Thema Freude und Frust binationaler Paare. Frau Massali, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Für Ihre immer wieder Hinweise, Heilpraktikerin Psychotherapie. Danke für Ihren Besuch hier und ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Jaismann, der nicht nur Märchen beigetragen hat, Historiker, der sich mit binationalen Paaren auseinandergesetzt hat und Autor des Buches Die Freiheit der Liebe, Paare zwischen zwei Kulturen. Dankeschön, Herr Jaismann.
Ja, ich danke Ihnen. War mir eine Freude.
Und natürlich allen, die verschiedenste Aspekte der Liebe zwischen den Kulturen hier eingebracht haben. Ein schönes Wochenende noch.